Überschrift könnt ihr sehen, wenn wir Gott vertrauen, tut er Wunder. Uns ist oft nicht bewusst, dass es einen Gott ausmacht, Wunder zu tun. Oft denken wir, vielleicht muss man vor Gott sich fürchten, seine Gebote achten, damit er uns nicht bestraft oder vernichtet. Aber das Wunderbare ist, Götter machen Wunder, ja, das würde man so sagen, ja, das macht sie zu Göttern. Und wir wissen, dass außer unserem Gott gibt es keinen anderen Gott. Und dieser Gott, liebe Geschwister, der kann Wunder machen und er möchte sie wirken. Und die Überschrift sagt schon, was wir als Menschen tun müssen, nämlich ihm vertrauen. Und ich wollte heute mit euch gemeinsam ins Wort Gottes hineinschauen, denn dort gibt es so eine Art Prinzip, wie Gott gerne wirkt, wie er gerne Wunder bewirkt. Und ich selber wollte das auch erleben, dass Gott in meinem Leben Wunder wirkt, dass auch meine Gebete erhört, obwohl ich ein einfacher Mensch bin. Ja? Und ich wollte nicht nur von David lesen, wie wir hörten, so viele Erfolge gehabt hatte mit Gott oder anderen Glaubenshelden. Ich wollte auch so ein Leben führen, dass man merkt, Gott greift ein, Gott hilft. Und es gibt eine besondere Stelle, wo man das so deutlich darstellen kann, auch für uns Menschen verständlich, wie Gott gewirkt hat. Und das können wir dann sehr gut auf unser Leben übertragen. Und wir werden uns aus dem Richterbuch die Geschichte des Volkes Israels betrachten und dann auch die Geschichte von Gideon. Und ich habe auch diesen Predigttext dann auf die Folie, dass ihr auch mitlesen könnt. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Als aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren gestorben war, und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalen. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und entzürnten den Herrn, denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Da erbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er gab sie in die Hand der Räuber, die sie beraubten, und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, sodass sie von ihren Feinden nicht mehr bestehen konnten. Überall, wohin sie zogen, war die Hand des Herrn gegen sie, zum Unheil, wie der Herr es ihnen gesagt und wie der Herr es ihnen geschworen hatte. So wurden sie hart bedrängt. Diese Einführung dient dazu, uns den Wechsel darzustellen, der passierte, als es dem Volk sehr gut ging, als sie Gott nachfolgten. Und man kann es so gliedern, dass es eine besondere Zeit des Segens war, eine besondere Zeit des Schutzes. Und wisst ihr, man kann das auch charakterisieren und sagen, obwohl das jetzt viele Familien waren, in vielen verschiedenen Stämmen, war doch eine Einheit im Volk. Ja, sie folgten alle gehorsam Gott nach, nachdem sie hart in der Schule 40 Jahre da erzogen wurden. Aber da lernten sie, ihren Gott zu gehorchen und zu vertrauen. Und obwohl sie so viele waren, war jetzt erkennbar, sie waren gehorsam und sie erlangen diese Siege, als sie das Land einnahmen. Kein Volk konnte sie bestehen, egal wie viel Mauern da war, wie stark die Krieger oder ihre Waffen waren. Gott war mit dem Volk und kämpfte mit ihnen. Und das ist die Zeit des Sieges gewesen, wo Gott ihnen den Sieg geschenkt hatte. Und er gab das Land in ihre Hand, in das Land seines Volkes. Aber dann fing jetzt der Zeitabschnitt der Richter an, den kann man halt einfach auch so leider negativ, als nur negativ betrachten. Da ging es dem Volk sehr gut, dem Land. Ja, sie hatten viel Wohlstand. Und hier treten schon die ersten Parallelen auch zu uns in der heutigen Zeit auf. Immer wenn es einem sehr gut geht, wird Gott in Vergessenheit geraten. Man braucht ihn immer weniger, man kommt schon alleine zurecht. Und diese ganze Distanz von Gott führte dazu, was wir gelesen haben. Die ältere Generation verstarb und die jüngere, die lebte jetzt ohne Gott. Und statt jetzt irgendwie vielleicht doch noch irgendwie an den alten Traditionen festzuhalten, nein, sie taten was ganz Besonderes. Sie dienten anderen Göttern, wo sie das auf keinen Fall tun sollten und wo Gott sie gewarnt hatte. Und wir sehen diese Folge von dem Götzendienst, die eintraf. Die Menschen und das ganze Volk verlor die Gemeinschaft mit Gott. Sie waren auserwählt. Sie hatten die Beziehung zu ihm. Sie waren sein Volk, er war ihr Gott. Aber eine tägliche Gemeinschaft fand nicht mehr statt. Man distanzierte sich von Gott. Das führte dazu, man kannte Gott nur vom Hören sagen. Ja, das war ein Gott, der hat Wunder gemacht. Unsere Väter wurden aus Ägypten geführt durch große Taten. Aber die jetzige Generation erlebte keine Gebetserhörung. Sie erlebten keine Wunder und sie machten keine eigenen Glaubenserfahrungen, dass sie wirklich sagen können, ja, das ist der Gott, so ist er, so ist sein Wesen. Und dadurch schwand auch die Einheit im Volk. Erst zerfiel das in einzelne Stämme, dass man so vielleicht noch als Stamm miteinander zu tun hatte, und dann in die einzelnen Familien. Man war wirklich Feindschaft. Und wenn Feinde kamen, hatten die wirklich schwer, sich als ganzes Volk zusammenzutun und sich zu vereinigen. Nicht mal mit menschlichen Mitteln waren sie nicht mehr in der Lage zu kämpfen. Und das, was Gott ihnen in die Hand gab, den ganzen Segen in diese Hand, den verloren sie. Sie gaben es ab an ihre Feinde. Aber nicht nur, dass diese ganze weltliche Reichtum zu schwanden begann, weil sie überfallen wurden und bedrängt wurden, sondern man verlor vor allem die geistliche Kraft. Schaut mal, Gott hatte das Volk auserwählt, um auf der Erde, um auf dem ganzen Planeten ein Zeuge zu sein für Gott, dass alle sehen konnten den Unterschied zwischen diesem Volk, das den einen lebendigen Gott hat und seine Gebote, und den anderen. Das Volk war dazu auserwählt worden, die anderen Länder zu missionieren, die anderen Völkern von diesem Gott zu erzählen, dass sie seine Gebote annehmen, dass sie konvertieren und auch sagen, wir wollen auch diesen herrlichen Gott anbeten. Aber als man diese geistliche Kraft verloren hatte, wurde es ganz umgekehrt. Die fremden Völker fingen an, die Israeliten zu missionieren, und die konnten sich nicht wehren. Und plötzlich waren andere Götter, okay, lass sie auch anbeten, lass Baal anbeten, lass Astarte anbeten und viele anderen Götzen. Und dadurch, durch den Verlust der geistlichen Kraft und alles, was damit zu tun hat, hat man auch die geistliche Orientierung verloren. Man hat viele geistliche Sachen falsch gedeutet. Man tolerierte die anderen Götze, ging Kompromisse an und fing dann natürlich auch die ganzen Gebote zu missachten. Und wisst ihr, dieser Zustand, der ist auch für uns als Gläubige und als auch Gemeinde sehr gefährlich. Denn als Gemeinde sind wir auch auserwählt, diesem Gott zu dienen, ihm allein treu zu sein und ihm nachzufolgen. Aber durch den Wohlstand und durch die zahlreichen Versuchungen um uns herum kann der Götzendienst auch in unser Herz gelangen. Obwohl wir heute niemals zugeben, dass wir irgendeinen Baal oder einen Astarte anbeten. Es sind ja nur unsere Hobbys oder andere Sachen, die uns halt von Gott abhalten. Aber wenn man merkt, dass man so mit der Welt liebäugelt, dann verliert man die geistliche Kraft und man wird immer schwächer. Und so dringt die Welt in unser Herz ein und zerstört unseren Glauben. Ein Autor hat ein so interessantes Bild gezeichnet und so gesagt, wenn man als Mensch ins Wasser fällt, dann ertrinkt man nicht dadurch, dass das Wasser um einen herum ist. Du kannst ja im Wasser noch paddeln. Im Wasser ertrinkst du nur dann, wenn das Wasser in dich reinkommt, in deine Lungen und dich füllt. Dann kannst du nicht atmen und da stirbst. Und das war ein Bild für uns Gläubige. Geschwister, wir gehen nicht verloren, wenn um uns herum Unglaube herrscht, Götzendienst und so weiter. Solange der Glaube und der Heilige Geist in uns wohnt, dann sind wir gerettet. Aber wenn die Welt in unser Herz eindringt und unseren Glauben zerstört und uns von Gott ablenkt, sodass wir uns für Wohlstand interessieren, für unsere eigene Ehre, für unseren Ruhm, für unser Wohlergehen, dann ist schon da der Niedergang. Und deswegen müssen wir sehr wachsam sein und gerade an dem Volk sehen, so schnell, eine Generation, und dann wurde dieser Gott vergessen. Und ich mache mir dann immer Sorgen um unsere zukünftige Generation. Hoffentlich gelingt es uns, eben diesen Glauben weiterzugeben, dass eben ihnen das alles nicht passiert. Verlust der Gemeinschaft mit Gott, Verlust der eigenen Kraft. Und was noch bei dem Volk deutlich war, man hatte die geistlichen Führer und Vorbilder vergessen. Plötzlich wollte man selber der Herr sein. Nicht Gott sollte alles entscheiden und man ihm untertan. Ja, ich bin ja auch etwas. Ich bin ja auch ein Ältester meiner Sippe. Und so kann ich vielleicht Entscheidungen treffen. Und dann hat man noch liebäugelt und gesagt, wie machen das dann die anderen Völker? Ja, die haben einen König. Ach, wir wollen auch einen König. Und diese ganze Sache zeigt einfach den ganzen Sturz, dass man wollte nicht mehr, dass Gott über einen herrscht, sondern dass man selber ein eigener Herr ist. Ein Herr, den man selber bestimmen kann. Vielleicht ist der eine König nicht gut genug, wählen wir uns einen anderen. Aber wir können wählen und ihn stürzen. Und Gott, naja, den lassen wir nicht zum Zuge kommen. Und vielleicht kannst du schon prüfen, diese ganze Sache an dir selber. Wie bist du? Wie ist dein Land, in dem du lebst? Wie ist das Volk um dich herum? Haben sie die Gemeinschaft mit Gott verlassen? Die geistliche Kraft ist geschwunden. Jeder geht seinen eigenen Weg. Damit der Welt, da weiß man, dass die so sind. Aber es gibt auch eine Gefahr für ganze Gemeinden, dass man sich so ganz verirrt. Und damit es uns nicht geschieht, sondern damit unser Kurs auch immer wieder korrigiert wird, unser Kurs als Gemeinde und unser persönliches Leben, geht es weiter. Gott greift nämlich ein in diese Situation. Trotz all dem Elend und der Not, die das Volk hatte, trotz all der Feinde, die sie überfielen, dass sie in Hungersnot gerieten und dass für die Kinder nicht mehr genug zu essen und zu trinken war, da haben sie etwas Richtiges gemacht. Sie haben angefangen, zu Gott zu schreien. In ihrer Not besinnten sie sich. Es gibt doch diesen Gott. Er hat doch unseren Vätern geholfen. Lasst uns zu ihm beten und um Hilfe rufen. Und dieser Gott, der hat Mitleid mit dem Volk. Obwohl er sie so belehrt hat und zurechtgewiesen hat und das Ganze auch geschickt hat zur Strafe. Er ist so ein liebender Gott, dass er auch das Volk zurückgewinnen will. Dass es dem Volk auch gut geht, geistlich, seelisch und körperlich. Und so entscheidet Gott, ich helfe denen. Aber ich helfe denen so, dass die merken, dass ich es war, der ihnen geholfen hat und nicht irgendein Held oder irgendeine Superwaffe. Und deswegen lesen wir weiter, wie Gott jetzt besonders eingreift in einem Fall. Er hat ja mehrmals eingegriffen, aber wir nehmen uns jetzt den Fall Gideons vor. Er ist für uns Menschen sehr ermutigend. Wir lesen Richter Kapitel 6, Verse 1, 6 und dann folgende. Es war wieder so, dass die Kinder böse waren in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. So wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt. Da schrien die Kinder Israel zum Herrn. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Orpha. Die gehörte Joas, dem Ablesiter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelte, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen: Hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter retten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse, und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm: Weil ich mit dir sein werde, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Er aber sprach zu ihm: Wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er: Wehe, mein Herr, Herr, ich habe ja dem Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr sprach zu ihm: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Friede. Hier fängt Gott an einzugreifen. Und so machte er es in einer gewissen Reihenfolge, die man auch an anderen Stellen feststellen kann. Gott liegt es sehr daran, dass jetzt Gideon eigentlich richtig begreift, warum das alles passiert ist. Durch den Dialog mit dem Engel merken wir, dass er Gott beschuldigt. Er sagt: Gott hat uns verlassen. Daher ist das passiert. Wo sind all diese Wunder? Also muss es an Gott liegen. Bei uns aber, die wir jetzt das Buch lesen, hat es der Gott so hinschreiben lassen, dass wir die Vorgeschichte wissen. Und wir wissen ja, das ist die Heilige Schrift, das Wort Gottes. Und da stellt Gott für uns als Leser deutlich dar: Die Schuld liegt nicht bei Gott. Die Schuld lag beim Volk, dass sie gesündigt haben und ungehorsam wurden. Und deswegen ist es Gott sehr wichtig, richtig zu stellen, die ganzen Tatsachen. Und dies, was der Gideon hier geredet hat, das ist ja im Alten Testament. Aber heute, wenn man offen ist und ungläubigen Menschen redet, die sagen alle so: Warum lässt Gott das Elend in der Welt zu? Und sie geben Gott die Schuld. Er könnte ja eingreifen und die Kriege stoppen oder die Hungersnöte. Er könnte das Wetter ändern. Und so geben die Menschen Gott die Schuld. Es liegt an ihm. Niemand sagt, es liegt an uns. Lasst uns umkehren und Buße tun vor diesem Gott. Wir haben seine Prinzipien und Gebote verlassen. Und Gott stellt das klar. Und die Frage ist es dir persönlich klar, wenn du in deinem Leben etwas machen willst und auf Wunder wartest, aber es passiert nichts und du sagst vielleicht, Gott möchte nicht, Gott will nicht, und du haderst mit ihm und urteilst über ihn. Gott möchte das richtigstellen, deine Sicht zu ihm und da, zu dem, was um dich herum passiert. Wisst ihr, das ist keine einmalige Sache, dass Gott den Blick der Gottesmänner korrigiert oder Männer, die wir in der Schrift uns lesen können, auch Frauen. Jona hatte auch einen falschen Blick auf seine Feinde. Er wollte nicht in die Stadt gehen, die Gott ihn geschickt hat. Er ist in eine ganz entgegengesetzte Richtung gelaufen. Und Gott hat ihn angehalten: Nein, nein, Junge, du musst in die richtige Richtung gehen. Ja, obwohl du das vielleicht nicht für richtig hältst oder in Gott, und ich schicke dich in die Richtung. Du brauchst dich nicht fürchten. Ja, geh dahin. Und Elia, ein anderes Beispiel, hat auch einen riesen Sieg auf dem Berg Karmel erlebt. Ein riesiges Wunder, eine Gebetserhörung. Aber dann kriegt er auf einmal Angst vor der Königin Isabel und er läuft weg in eine andere Richtung. Versteckt sich in der Wüste, legt sich unter einem Busch und sagt, ich will sterben. Gott, es ist genug. Wisst ihr, so eine Verzagtheit. Und Gott ist hier da, Geschwister. Er korrigiert auch den Blick seines Propheten. Er richtet ihn auf, er gibt ihm Mut. Und Gott sagt ihm, wie die Sache aussieht aus seiner Sicht. Und das ist mir wichtig, dass du persönlich als Gottes Kind die Welt nicht mit deinen Augen wahrnimmst, sondern versuchst, aus Gottes Perspektive zu schauen. Ich bin so dankbar auch für meinen Opa, der mir das vorgelebt hat. Er hatte zum Schluss auch Diabetes sehr stark und er musste öfter in den Krankenhaus. Und er war ein Segen für die Patienten und Ärzte. Und man könnte sagen, man könnte murren und sagen, Gott, warum hast du die Krankheit zugelassen? Jetzt musste ich so oft im Krankenhaus und Nieren haben versagt, Dialyse machen und so weiter. Und er hatte aber die Welt, diese Krankheit mit Gottes Augen gesehen. Immer wenn er wieder musste ins Krankenhaus, hat er gesagt, ich gehe aufs Missionsfeld. Und so lag er da in dem Zelt, da ein Nachbar, die Schwestern, und er hat ihn immer nur von Gott erzählt. Und wenn du dann kommst, als Enkel zu besuchen, dann freuen die sich schon. Du merkst, dass er ihnen Kraft und Segen gibt auf dieser Station. Und sie gehen gerne hin. Ja? Und er war ein Zeuge. Und so möchte ich, dass du dein Leben analysierst. Deine Not, deine Krankheit, egal vielleicht dein Beruf, wo du vielleicht auch keine Probleme hast mit Gesundheit, aber du denkst, warum bin ich hier auf dieser Arbeitsstelle? Warum bin ich hier vielleicht als Christ im Gefängnis gelandet? Das kann ja alles passieren mit der Verfolgung. Lasst uns unsere Situation mit Gottes Augen sehen. Er macht keine Fehler. Er lässt alles zu, was zum Guten für uns dient. Und so kannst du heute diese richtige Lektion richten, richtige Stellung der Tatsachen. Dann etwas weiter Ermunterendes zu uns. Wir kennen die Geschichte von Gideon aus der Kinderstunde und oft wird sie so erzählt, ja, diese 300 Männer, die nachher diese 100.000 besiegt haben. In Wirklichkeit ist Gideon kein General, kein Elitekämpfer und überhaupt kein Militärexperte. Er ist ein Bauer. Er drischt Weizen, ja, damit seine Familie zu essen hat. Und er macht das nicht in eine Scheune, wo viel Wind weht, wie das üblich gemacht wurde, sondern er hat sich in so eine Art Erdloch verkrochen, so ein Kelter. Das war so unterschiedlich, aber damals zu ägyptischen und diesen Zeiten war das wie so ein im kleiner Schwimmbecken, wo die Weintrauben reingetan wurden und mit Füßen getreten wurden. Da, wo es dann staubig ist und windstill, drischt er vor Angst den Weizen, dass seine Familie zu essen hat. Er ist kein Held, der berufen wird. Und wisst ihr, was ich mit dieser Sache uns hervorheben wollte? Gott beruft im Alltag. Oft denken wir vielleicht mit euch, ach, es wäre doch so gut, wir so wie David auserwählt wären, oder wie andere Propheten, ein Engel erscheint unseren Eltern und sagt, gibt ihm kein Essen, er wird eines Tages ein Superheld sein. Ne? Von Simson meinte ich jetzt, wo ein Engel seinen Eltern erschienen hat und ihnen Gebote auferlegt hat. Schaut mal aber auf die anderen Geschichten. Gott beruft im Alltag. Die Männer, die Jünger, die waren am Fischen. Die gingen der normalen Arbeit nach. Sie dachten nicht, wir warten, gleich geschieht etwas und wir werden berufen. Wir werden die Jünger Jesu sein. Mose hat Schafe gehütet. David hat Schafe gehütet. Sie haben treu ihren alltäglichen Dienst oder Arbeit gemacht. Und das ist bei ganz, ganz vielen. Und wisst ihr, das ist das Wunderbare, was uns auch Hoffnung geben kann. Und da möchte ich auch euch Mütterchens ermuntern und Väterchens. Ja? Wir müssen nicht denken, ich muss jetzt 10 Jahre Bibelschule gemacht haben, dass Gott mich gebraucht. Ja? Gerade einfache Normalos, so wie wir das alle sind, beruft Gott, weil er etwas in uns sieht, was wir selber gar nicht in uns sehen. Und wie hat Gott Gideon begrüßt? Du tapferer Held. War er tapfer? Nein, ganz und gar nicht. Das werden wir uns nachher noch betrachten. Aber lasst uns das Zweite abspeichern. Wenn wir die Sichtweise korrigiert bekommen haben, dürfen wir rechnen, dass Gott uns im Alltag beruft, Wunder zu erleben Wunder zu tun. Und Gott, bevor er überhaupt etwas getan hat, noch hat er ja noch gar nichts getan zur Rettung des Volkes, aber er stellt fest, wie der Sieg sein wird, worauf er basieren wird. Und der Gideon, als er berufen wird und mit dem Engel spricht, sagt er: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm: Weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Gideon hat ganz menschlich gehandelt. Er hat überlegt, wir sind im Krieg. Um Krieg zu gewinnen, braucht man Soldaten, man braucht Waffen, man braucht Ressourcen. Das habe ich alles nicht. Und meine Familie auch nicht. Gott, ich kann diesen Krieg gar nicht gewinnen. Und ich selber bin eigentlich auch kein General oder Anführer. Womit, Gott? Und Gott sagt, weil ich mit dir sein werde. Und wisst ihr, wir könnten manchmal so denken, lieber Gott, ich kann nicht singen, ich kann nicht predigen, ich kann nichts. Womit soll ich dir dienen? Und das ist ein Irrtum. Womit soll ich siegreich sein, könnten wir Gott fragen. Aber hier stellt Gott klar, weil ich mit dir sein werde, Gideon. Damit du dich auch nicht rühmen kannst, dass der Sieg gerungen wurde, weil du so ein guter Stratege und General bist und weil du so viele Soldaten hast. Nein, weil ich mit dir sein werde, wirst du den Sieg bekommen. Also, Gott hat ihm die theoretischen Grundlagen mitgegeben, wie er jetzt vorgehen wird. Und dann, im nächsten Schritt, fängt Gott an zu handeln. Und das können wir auch sehr gut auf uns beziehen. So, die Reihenfolge der Veränderung. Wie fängt Gott an, Rettung zu wirken? Und zwar in Gideon selber. Zuerst war Gideon ein sehr ängstlicher Mann. Er hatte falsche Vorstellungen von Gott. Gott hat uns verlassen, Gott ist schuld. Gott hat sich von uns distanziert, möchte nichts von uns wissen. Aber Gott sprach mit ihm. Und als Gideon zu glauben anfing und noch Angst hatte, da sprach er: Gib mir ein Zeichen. Und Gott sagte: Komm, mach. Und Gideon hat ja so Essen vorbereitet und es dahin gebracht. Und der Engel hat es mit einem Stab berührt und ein Feuer kam und verzehrte das ganze Essen. Da merkte Gideon, dass Gott sich wirklich zu ihm genaht hat und ihm bereit war zu helfen. Aber wir haben das selber gesehen, er erschrak vor Gott. Er hat ein falsches Bild vor Gott, er fürchtete sich, er wird umkommen. Und so haben wir manchmal auch viele falsche Vorstellungen von Gott, ob wir uns fürchten oder ihm das nicht zutrauen, uns hinzugeben. Gott will ja gerade, dass du dich hingibst mit deiner Seele, Geist und Leib. Und wir denken, wenn ich das mache, wird Gott mich vielleicht ins Gefängnis stecken oder er wird mich als Missionar in ein Land schicken, was ich gar nicht will. Und so zögern wir uns völlig hinzugeben auf diesem Altar. So wie Gideon diese Speise hingelegt hat und sie völlig von Gott verbraucht wurde für ihn selbst, so haben wir Angst, uns auch auf den Altar Gottes hinzulegen. Aber als Gideon das sah, da änderte sich etwas in ihm und er sagte: Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Friede. Plötzlich war in diesem ängstlichen Mann Friede im Herzen eingekehrt. Er fürchtete sich nicht mehr vor den ganzen Feinden, vor allen Nachbarn, was werden sie denken? Und er hatte Frieden mit Gott gefunden. Er hat jetzt Gott richtig verstanden. Vor Gott braucht man sich nicht fürchten. Er ist so gut. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dich auch nicht fürchtest, sondern dass du Gott in deinem Herzen, in deinem Leben auch einen Altar baust, wo du alles, was Gott dir gegeben hat, dein Leben, deine Gesundheit, deine Zeit, deine Mittel, deine Familie hingibst und sagst: Der Herr ist Friede, ihm gehört das. Dann wirkte Gott weiter in Gideons Familie. Er wusste, auch sein Vater betrieb Götzendienst. Nämlich, sie hatten so ein Bild oder Altar der Aschera und Baal aufgerichtet. Und Gott sprach zu ihm, nimm den Stier deines Vaters, der ihm gehört, den zweiten, der siebenjährig ist, reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Standbild um, das dabei ist, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung einen Altar. Und so weiter. Also ein richtig Auftrag, jetzt das Haus zu säubern von Götzen. Das ist auch sehr wichtig für uns. Und wir merken hier, obwohl Gideon schon den ersten Schritt getan hat, er ist ein Angsthase. Er macht das nachts, wo ihn keiner sehen kann. Da nimmt er ein paar Knechte, sie gehen hin und zerstören das. Und am Morgen kommt die ganze Dorfgemeinschaft dahin und sieht, Baals Bild ist zerstört, Aschera ist umgekippt. Wer war das? Und sie wollen diesenjenigen zur Rechenschaft ziehen. Gideon ist ein Feigling, er versteckt sich. Er stellt sich ja nicht öffentlich und sagt, ich war das. Gott hat mir Auftrag gegeben, deswegen habe ich es gemacht. Nee, er versteckt sich. Die wissen gar nicht, wo die ihn suchen sollen. Sein Vater muss kommen und sagen, ja, ihr habt gehört, das war Gideon, aber dem Vater fällt ein Trick ein, er sagt, er hat ja Baal zerstört und Aschera, das sind eure Götter, lasst sie ihn bestrafen. Und dann denken diese Menschen nach und denken, gut, machen wir es so. Aber wir sehen, dass der Gideon hier noch ein Angsthase hat und den ersten Befehl und Auftrag Gottes ängstlich in der Nacht ausführt. Aber er gehorcht. Und das rechnet ihm Gott an und führt weiter. Und dann gebraucht Gott auch Gideon im Volk eine Veränderung zu bewirken. Wir lesen weiter, Richter Kapitel 6, Vers 33. Als sich nun alle Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens vereinigt hatten und herübergezogen waren und sich in der Ebene Jezreel lagerten, da kam der Geist des Herrn auf Gideon und er stieß ins Sophrahorn. Und die Abrisiter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Und er sandte Boten in ganz Manasse umher. Und auch sie wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgen sollten. Und dann schließen sich quasi diesen Ruf nur 4 Stämme an, von 12 Stämmen, zum Krieg. Die restlichen, die zögern noch, sie bleiben dort und kommen nicht mit. Aber wir haben was Wichtiges gelesen, Gott lässt den Heiligen Geist auf ihn kommen. Er gebraucht ihn jetzt als Führer, dass er auch das Volk anführen kann. Und jetzt komme ich zu einer so Anwendungsphase für uns, was wir aus dieser ganzen Geschichte mit Gideon heute mit euch für uns lernen dürfen. Also, okay. Erstens, Gott sieht die Dinge anders als wir. Auch in unserem Jahrtausend, wo wir leben, hier in Bonbol bei euch, bei uns auf dem Brüserberg, Gott sieht die Dinge anders. Wir geben oft Gott die Schuld. Aber die Strafen, die das Volk damals erlitten hat, die dienten zum Guten, dass das Volk gezüchtigt wurde und zurückkommen. Und deswegen sollten wir auch Züchtigungen gerne erdulden, wenn Gott sie zulässt, weil das dient uns zum Guten. Gott sieht aber nicht nur die Dinge anders als wir. Gott sieht dich und mich oft anders, als wir uns selber sehen. Und das sehen wir bei Gideon, wo er ihm am Anfang begegnet und ihm sagt, du tapferer Held. Und in diesen allen Begebenheiten mit Gideon kann man sehen, der war überhaupt nicht tapfer. Der war ängstlich, der hat bei Gott mehrmals nach Zeichen gefragt. Gott, ist das wirklich so? Soll ich das wirklich so machen? Und bitte bestätige das mit einem Zeichen. Und Gott hat das bewirkt. Aber wisst ihr, was das Interessante bei uns ist, bei unserem Gott? Dass er das Endresultat sieht. Wir sehen einen Menschen vielleicht und sagen, das ist ein Drogenabhängiger, das ist ein Mörder, ein Dieb und das ist ein Faulpelz. Aber Gott, er hat ja Liebe für uns. Und oft sehen wir uns auch so, dass wir sagen, Gott, ich bin ein Nichtsnutz. Ich kann nichts. Und Gott möchte dir persönlich sagen, du tapferer Held, du treuer Knecht. Und das macht er, weil er das schon und sieht, wie wir sein werden. In dem Bild seines Sohnes, wie wir uns da verwandeln werden. Und obwohl wir noch solche Loser sind, behandelt er uns ganz anders und gibt uns immer wieder Mut und Kraft, so zu werden, wie er uns sieht. Das ist so wunderbar an unserem Gott. Dann hat Gott Gideon in eine persönliche Gebetsgemeinschaft und Anbetungszeit geführt. Vorher kannte er Gott vom Hörensagen. Er hatte selber keine Wunder erlebt. Aber Gott begegnete ihm und er baute dem Herrn einen Altar, betete ihn an und sagte, der Herr ist Friede. Auch bei dir kann das geschehen, auch in deinem Herzen möchte Gott Frieden schaffen. Gott beginnt Gideon zu verändern. Er gab ihm Mut. Immer wenn Gideon Zweifel hatte und Ängste, betreute er ihn. Er stärkte ihn durch sein Wort. Er korrigierte seine Ansichten. Und Gott hat sich aber entschieden, heute nicht mehr durch Engel zu reden. Aber genauso, wenn wir heute seine Bibel lesen, so gibt er auch heute uns Mut und ändert unser Denken, wenn wir falsch etwas über ihn denken und ihn kritisieren oder über ihn unzufrieden sind und murren. Dann hat Gott Gideons Haus geändert. Auch wir sollten unser Zuhause ändern. Die ganzen Götzenbilder, dass wir sie analysieren und beten, sagen Gott, was ist in meinem Haus, was dir nicht gefällt? Bitte zeig es mir und lass es mich zerstören und abreißen, dass mein ganzes Haus dir gehört. Und die Abschiedsworte von Josua waren ja noch ich aber und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Und so möchte ich, dass du auch heute diese Worte zu Gott sprichst und ihn darum bittest, dein Haus zu lernen. Und als Gott Gideon ausbildete, sein Volk zu befreien, und ihr kennt die Geschichte, hat Gideon gekämpft. Gerade am Ende, wo diese 300 Männer übrig geblieben sind, von diesen 4 Stämmen, haben sich ja 32 Krieger jetzt gemeldet, in den Kampf zu ziehen. Und Gott wollte jetzt zeigen, was er am Anfang versprochen hat, ihr werdet siegen, weil ich dabei sein werde. Und er sagt, es sind mir zu viele, schickt die Ängstlichen nach Hause. Und es gehen 20.000 Krieger nach Hause, weil sie Angst haben vor diesem Kampf. Es bleiben 10.000 Kämpfer übrig. Und Gott sagt, die sind mir auch zu viele. Lass uns aussortieren. Gideon macht das so, geht zum Fluss. Und je nachdem, wie sie trinken werden, ja, die anderen schickst du heim, die anderen behältst du. Und so sind von 32.000 300 geblieben. Aber mir ist bei der ganzen Studium der Geschichte aufgefallen, auch die 300 haben nicht gekämpft. Gideon hat nicht gekämpft. Sie haben nur Trompete gespielt und Fackel in der Hand gehalten. Gott hat gekämpft. Und in ganzem diesem Prozess hat Gott beigebracht, Gideon ihm zu vertrauen. Und das möchte ich, dass du das als größte Lektion behältst. Wenn wir Gott vertrauen, tut er Wunder. Und zum Abschluss noch so ein Vers aus einer anderen Stelle, aber dass ihr einfach merkt, wie viele Wahrheiten Gottes einfach an anderen Stellen genauso stehen. Und das ist die Schriftstelle vom Samuel, 1. Prophetenbuch Samuel, Kapitel 17, Vers 33, da steht, und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten vor dem Philister. Diese Worte hatte junge David, vielleicht 17 Jahre, zum König Saul gesprochen. Aber was für eine Wahrheit enthielten sie? David war noch jünger und er hatte Gefahren erlebt. Er hat einen Löwen besiegt, Bären. Und jetzt, wo er gereift war, konnte er merken, ich kann mich auf Gott verlassen. Egal, was für eine Gefahr das kommt. Und jetzt kommt eine Gefahr für ihn plötzlich. Das war ja unvorbereitet. Er hat nur Essen für seine Brüder gebracht und plötzlich sieht er, da ist ein Mann, der Gott verhöhnt. Und er geht ganz tapfer. Alle anderen Männer stehen und zittern von Goliath. Erfahrene Männer, top ausgerüstet. Sie haben Angst. Aber David verlässt sich auf Gott. Warum? Weil er früher das gelernt hat. Und wisst ihr, das ist mir ein Mut für mich und ich möchte, dass es ein Mut für euch wird, dass ihr, wenn ihr auch genau Kinder habt, ihnen beibringt, in jungen Jahren auf Gott zu verlassen und zu vertrauen. Wenn ihr zu einer Freizeit fährt, auf Adventure Camp zum Beispiel, und ihr betet als alle Kinder, dass es aufhören soll zu regnen und Gott macht es, dann merken das die Kinder. Oder wenn sie in der Schule Ärger haben oder Arbeiten schreiben müssen und sie beten für die Arbeit und Gott schenkt gute Noten, dann merken die Kinder, man kann sich auf Gott verlassen. Und egal, welche neue Gefahr auf sie zukommen wird, wenn sie erwachsen sind, sie können wie David sagen, ja, diese Gefahr habe ich gemeistert, diese Gefahr und vor dieser habe ich auch keine Angst. Und ganz herzlich möchte ich euch alle einladen, so wie Gideon sich umgestalten zu lassen, diesem Gott, eure Gedanken korrigieren zu lassen und diese Ausbildung zu machen. Das war keine Kampfausbildung. Gott hat Gideon nicht rausgeholt und ihn trainiert, Taktiken beigebracht, Strategien. Das Einzige, was er ihm beigebracht hat, Junge, du musst mir vertrauen. Ich bin Gott und ich liebe dich. Ich liebe das Volk und ich schenke dir den Sieg. Und mit diesen Gedanken möchte ich uns ermuntern zum Gebet, dass wir aufstehen und Gott anrufen für unseren persönlichen Sieg und unsere persönlichen Wunder mit ihm. Amen. Großer Gott, ich möchte dir danken, dass du ein wunderbarer Gott bist, Herr, dass du uns durch dein Wort beibringen möchtest, wie auch wir mit dir Wunder erleben können, Herr. Danke dir, dass du Gideon geschult hast und ich möchte dich auch bitten, dass du uns, Herr, als einfache Menschen gebrauchst, dass wir dir dienen und dir vertrauen, damit du auch Wunder in unserem Leben bewirkst, zum Wohle, zum Segen für andere, aber auch, dass dein Name dadurch verherrlicht wirst, weil du ein Gott bist, der Wunder tut. Und ich danke dir dafür. Amen.
Ja, Serge, danke dir für deine Botschaft, für dein Reden, aber auch vor allem, dass du das ausgearbeitet hast, dass du Zeit genommen dir hast, um uns das einfach mitzuteilen, wie Gott heute wirkt. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Die Richterzeit war keine andere Zeit, als die wir die heute haben. Ja? Wenn ich mir heute unsere Gesellschaft angucke, wenn ich mir das alles heute angucke, dann leben wir nicht anders als die Richter damals. Beim Richtern, wer kennt den letzten Satz aus Richterbuch? Und jeder lebte so, wie es in seinen Augen recht war. Ellbogengeneration, genauso wie heute. Mir passt das. Ist egal, ob es dir passt oder nicht, aber mir passt das. Und Gott möchte eigentlich, dass wir anders leben. Und Gott möchte uns heute verändern. Und Gott möchte durch uns wirken. Nicht das, was in meinen Augen recht ist. Nicht das, was mir gut ist. Nicht das, was mir dient. Sondern was möchte Gott? Und ich hoffe, dass wir durch diese Predigt auch gelernt haben, durch diesen Text auch gelernt haben, Gott möchte heute wirken. Wenn Gott damals so war, dann ist er auch heute so. Und Gott wird auch heute wirken, wenn wir aber bereit nur sind. Wenn wir uns bereit erklären und wenn wir uns hinstellen und sagen, ja, ich habe Angst. Ja, ich bin nicht der Mutige. Und ich kann nichts, ich bin ein Taugenichts vielleicht, ja. Aber Gott sagt, und dann will ich große Dinge durch dich tun. Gott ist bereit zu tun. Oft sind wir diejenigen, die nicht bereit sind, mit Gott zu gehen. Ich möchte uns jeden ermutigen, jedem Mut zusprechen um das auch zu sagen, vielleicht in kommende Woche, vielleicht heute schon. Ich möchte, dass Gott durch mich persönlich wirkt, dass Gott sein Werk tut und nicht mein Werk geschieht. In diesem Sinne möchte ich auch unseren Gottesdienst abschließen. Ich möchte uns gleich zum Kaffee noch einladen, auf einen Tasse Kaffee, vielleicht zum Gespräch. Vielleicht manch einer wünscht sich auch ein Gebet, darf auch gerne zurückbleiben, darf gerne auf uns zukommen, hier auf die Brüder. Und wir wollen auch gemeinsam dann auch beten. Ihr seid ganz herzlich dazu eingeladen. Sonst würde ich jedem Einzelnen einen schönen Sonntag wünschen, einen gesegneten Sonntag und auch einen schönen Start in eine Woche. In diesem Sinne möchte ich auch mit einem Gebet unseren Gottesdienst heute abschließen und uns einladen zu unseren Veranstaltungen in kommenden Woche. Ihr könnt auch gerne die Einladung nehmen, diese grünen Zettel, Einladungen liegen vorne. Ihr dürft die gerne mitnehmen und auch Anspruch da teilnehmen. Lasst uns aufstehen und ich schließe mit dem Gebet unseren Gottesdienst auch ab. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, ein wunderbarer Gott, der auch heute genau dasselbe bist, der auch damals in Richterzeit, der auch damals, der die Menschen geformt hat, Menschen verändert hat. Und ich danke dir, dass du uns auch heute an uns arbeitest, dass du uns veränderst und dass du uns auch Augen öffnest, damit wir sehen mit deinen Augen, nicht mit unseren Augen, mit unseren Ego-Augen, sondern mit deinen barmherzigen und lieben Augen. Und ich möchte bitten, dass du uns veränderst heute, dass wir aus dieser Predigt auch lernen und uns von dir verändern lassen, aber vor allem auch, dass wir die Möglichkeit geben, dass du in unserem Leben wirkst und dass du wirkst zum Segen für andere Menschen. Ich möchte bitten, dass du jeden Einzelnen segnest, dass du jeden Einzelnen auch bewahrst in kommender Woche. Sei du bitte mit uns. Amen.